nicht. Ich spreche nie mit Mikro, also nicht so nah zumindest. Wenn es zu laut wird, müsst ihr es mir auch sagen. Ich höre das nicht so gut. Also ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Preise dafür meinen Schöpfer. Danke der Bettina, dass sie da die Verbindung hergestellt hat. Und möchte zunächst einmal beten. Vater im Himmel, du bist unser großer Gott und unser Schöpfer. Du hast jeden von uns gemacht. Du kennst einen jeden, du weißt alles von uns und ich möchte dafür Lob und Ehre geben, dass du ein allwissender, allgegenwärtiger, ewiger Gott bist, der mächtiger ist als alle Kräfte, die hier im Universum wirken. Wir können uns das gar nicht vorstellen in deinem Wort, wo es heißt, es brausen große Wasser und du bist einfach viel mächtiger als alle Wasser, die brausen und mächtiger als die Meereswogen ist der Herr in der Höhe. Ich danke dir so von Herzen, Vater, dass du deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, für uns gegeben hast, damit wir Errettung haben dürfen aus unserem sündigen Zustand. Dein Wort sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, an diesen Sohn Gottes, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich danke dir, Vater, dass es hier heute Geschwister gibt im Herrn, die schon dir gehören, die du erlöst und erkauft hast mit deinem teuren Blut. Und ich bitte dich von Herzen, dass alle die, die dich noch nicht kennen, die noch keine persönliche Beziehung haben zu dir, dass du sie heute anrührst, im Herzen erreichst, ihr Herz Licht machst und dass sie wirklich ihren sündigen Zustand vor dir bekennen und dich einladen als ihren Herrn und Heiland und Erretter und dir auch wirklich nachfolgen. Darum bitte ich dich aus ganzem Herzen in Jesu Namen. Amen. Ja, ich sage auch herzlich Danke für diese wirklich liebe Einladung und für diese liebevolle, noch lauter, diesen liebevollen Empfang. Aber jetzt wird es mir zu laut. Okay. Ja, und der Herr hat die Wege bereitet und ich preise ihn dafür. Es ist alles sein Werk, wenn man Kind Gottes ist und dem Herrn Jesus gehört, kriegt man einen ganz neuen Blick auf das Leben insgesamt und auf die eigene Person auch. Ja. Wir haben es auch im Lied gerade gehört, Jesus ist eben der Sohn Gottes und das wird einem groß, weil ich glaube, hier gibt es ganz viele, die glauben halt auch irgendwie, sie glauben halt auch an einen Gott. Ja. Und von Jesus haben alle schon gehört, aber dass Jesus wirklich der Schöpfer ist von Himmel und Erde und jeden Einzelnen wirklich persönlich gemacht hat und alles von den Sternen bis zur kleinsten Mikrobe gemacht hat und in seiner Hand hält, das wird einem erst so richtig groß, wenn man Kind Gottes ist. Und das ist ein großes Privileg, weil wir haben auch gesungen von dem König gerade. Er ist der König und mir ist gerade auch der Gedanke gekommen, jemand hat mal gesagt, der Einzige, der einen König um 3 Uhr morgens wecken darf, einen König, ist ein Kind, wenn es um ein Glas Wasser bittet zum Beispiel. Ja? Kein anderer erlaubt sich das. Ja? Also, mir wird nicht einfallen, dass ich irgendwo in den Buckingham Palace gehe oder so und den König um ein Glas Wasser frage. Ja? Aber wenn ein Kind kommt, dann hat der König einfach, dann ist er gnädig. Ja? Und wir, die wir Kinder Gottes sind, wir dürfen das. Also wann immer wir eine Audienz wollen beim König, wir haben diesen freimütigen Zugang zu ihm. Und wir sprechen hier wirklich vom König der Könige, vom Herrn der Herren, der über allem ist. Also viele von euch oder die meisten vielleicht sind in einem Dienstverhältnis und haben einen Arbeitgeber und ja, bringen sich da ein. Aber ein Kind Gottes dient wirklich dem höchsten König. Und das ist ein ganz besonderes Vorrecht. Wir können ihn nicht sehen, aber doch, wenn wir in die Welt schauen, kriegen wir sehr wohl mit, es muss einen Schöpfer geben. Mir war das lange überhaupt nicht bewusst. Ich habe zwar auch in die Welt hineingeschaut, aber man sagt ja, schöne Berge, Seen und Täler und Blümchen und Pflanzen und Tiere und Vogelgezwitscher. Aber erst seit ich Kind Gottes bin, sehe ich das mit ganz neuen Augen. Und ich sehe ein kleines Blümchen, einen Märzenbecher, ein Veilchen und denke mir, wow, der Schöpfer hat das alles so liebevoll gemacht, so viele Details einfach konzipiert und so viel Fantasie in seine Schöpfung gelegt. Man schaue sich einen Elefanten an, einen Löwen, eine Ameise. Das ist nicht der Zufall, der sowas hervorgebracht hat. Ja? Und wenn der Schöpfer einem die Augen öffnet, und das kann nur er, dann sieht man. Also der Gott, der uns sieht, und er sieht jeden Einzelnen. Es gibt diesen schönen Psalm 139 von David. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Ja, du kennst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich. Ja, ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es gibt kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und dieser Gedanke ist mir zu wunderbar, zu groß, als dass ich ihn fassen könnte. Ja. Und dann geht es noch weiter. Also man kann das nachlesen in der Bibel, Psalm 139. Und das, was die Jenny auch schon gesagt hat mit dem Gesehenwerden und mit dem Guten Morgen, das ist besonders. Also wenn jemand sagt, Guten Morgen Erika, dann fühle ich mich wirklich direkt angesprochen. Ja. Wenn ich sage, Guten Morgen Renate, dann macht das was mit dir. Ja. Ich war auch Lehrerin. Es war ein Kindheitswunsch von mir. Also ich war im Kindergarten und wusste schon, ich möchte Lehrerin werden. Und bin dann auch eine durch die Gnade Gottes geworden. Und meine Kinder, ich habe eine sehr, ja, sehr freundschaftliche Beziehung eigentlich gehabt zu den Kindern. Ich würde vielleicht nicht alles mehr ganz so machen, wie ich es gemacht habe damals. Aber es war schön. Die Kinder haben mich geliebt und der Morgengruß, wenn ich gekommen bin, ich habe es in der Aula empfangen in der Früh. Frau Schuh, guten Morgen Erika. Ja? Also es war einfach schön zu sehen, die Kinder freuen sich. Und mein Thema ist ja auch das, ich habe es deswegen auch gewählt, weil ich komme ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, in einer größeren Familie, ich habe 5 Geschwister. Und ich habe mit Renate auch gerade gesprochen, sie hat auch diese Erfahrung der Großfamilie gemacht. Ich weiß nicht, von euch gibt es sicher einige auch, die viele Geschwister haben, oder? Ja. Und je nachdem, wo man auch steht in der Geschwisterreihe, kriegt man halt mehr oder weniger auch ab. Ja? Also wenn man weiter vorne ist, dann hat man halt mehr Verantwortung. Wenn man vielleicht weiter hinten ist, ist man dann vielleicht eher schon so das Nesthäkchen. Ich bin die 2. von 6. Und eben auf einem Bauernhof groß geworden, wo es ganz früh auch schon um Arbeit und Verantwortung ging. Ja. Und es gibt auch Menschen, die sagen, wow, schön, Bauernhof, wie romantisch. Und ich weiß, für mich war das eigentlich eine traumatische Erfahrung. Ja. Der Herr hat mich in einer Weise geschaffen, eher so ein bisschen künstlerisch, mehr geistig und hat mir das Lesen selber beigebracht im Kindergarten und so. Und ich wollte auch immer weg. Es gibt ein Foto von mir, wo ich so ein Stutzi bin und ein Köfferchen gepackt habe und ich wollte einfach weg von zu Hause. Ja. Es war mir zu laut und zu stressig und gab eine eigene Familiendynamik auch, die sehr schwierig war. Aber ich wollte weg und habe das dann später auch tatsächlich realisiert mit einem größeren Koffer. Aber so war der Anfang. Ja. Und bin halt sehr früh auch in den Arbeitsprozess hineingekommen und es war schwer. Ja, es war viel Schwere da und ja, unter 6 Kindern, meine Eltern haben große Herausforderungen gehabt, sie taten, was sie konnten. Ich kann heute sagen, Eltern lieben ihre Kinder, ja, sie geben ihr Bestes. Selbst der Vater, der Alkoholiker ist, er gibt sein Bestes, er kann es nicht besser. Aber ich bin überzeugt, wenn der Herr Jesus ihn wirklich im Herzen anschauen würde, diesen alkoholkranken Vater, dann würde etwas in ihm aufgehen und zerbrechen. Ja? Und da ist einfach ganz viel Not da und natürlich viel Sünde auch. Aber wenn Gott einen anschaut, dann verändern sich die Dinge. Wenn man den Blick auch wirklich dann zulässt und sich erreichen lässt im Herzen. Ich hatte den Eindruck, ich werde auch nicht wirklich gesehen. Ja? Und dazu kam, dass ich in einem recht strengen katholischen Elternhaus groß geworden bin. Und die Liebe zu kurz kam, also das kennen wahrscheinlich auch viele von euch, ja, dass sie sagen, ich hätte gerne eine Mama gehabt, die mich auch in den Arm nimmt, die sagt, du Erika, wie geht's dir, was brauchst du? Sowas kannte ich nicht und vielleicht manche von euch kennen das auch nicht. Ja. Und ich habe erst vor 2 Jahren habe ich ein Buch gelesen und da ist mir das dann groß geworden. Der Autor heißt Watchman Nee, ein Chinese, der zum Glauben kam. Ich glaube, der hat 20 oder 30 Jahre im Gefängnis verbracht. Also eine große Thematik, wenn man Christ ist und dem Herrn Jesus nachfolgt. Es gibt Länder wo die Bedrängnis und die Verfolgung wirklich gewaltig ist. Ja. Und dieser Watchman Nee hat seine Frau ganz lange nicht gesehen. Er sollte dann befreit werden. Und ich glaube, die Frau ist gestorben. Es war irgendwie so, dass der eine dem anderen dann nicht zum Begräbnis folgen konnte. Also wirklich ein trauriges Schicksal, aber er hat halt in dieser Gefängniszelle auch wirklich schöne Bücher geschrieben, die heute für Christen von großem Wert sind. Und da schrieb er halt, wenn man durch eine Erziehung geht, die sehr streng ist und es fehlt aber an Liebe und ein Kind kriegt das nicht richtig mit, dann entwickelt sich daraus eine Rebellion. Ja. Die Bibel sagt, der Mensch ist sowieso schon mal rebellisch, weil er gefallen ist. Es gibt den Sündenfall und ich glaube, jeder hat da schon davon gehört. Ja? Adam und Eva im Paradies, die einfach dann Gott nicht gehorcht haben in einem Moment. Und das hat die größte Katastrophe weltweit überhaupt auf diese Erde gebracht, weil dann die Beziehung mit Gott getrennt war. Es gab eine geistliche Trennung von Gott und sie wurden ausgeschlossen aus dem Paradies. Und wir haben alle dieses Problem, weil wir von Adam kommen. Wir sind geistlich von Gott getrennt und sind im Grunde in der Finsternis, in einer geistlichen Finsternis. Ja, ja, aber das Thema Gehorsam, ich meine, ich musste auch sehr gehorchen in meiner Kindheit und war da auch recht angepasst. Aber ich habe eine Rebellion entwickelt und ich habe auch eine ganz komplizierte Beziehung zu meiner Mutter gehabt. Ja. Ich wollte mit 8 Jahren schon eine andere Mama, ja. Das ist vielleicht auch aussagekräftig. Und habe mich mit 8 Jahren auch schon geflüchtet in den Gedanken, dass ich eigentlich am liebsten einen Mann an meiner Seite hätte. Mit 8 Jahren habe ich natürlich von einem Burschen gesprochen. Ich habe einen sehr verehrt in meiner Klasse damals und habe ihm das nie gesagt. Aber ich habe so Fantasien entwickelt. Ja, wenn ich mit dem sozusagen durchs Leben gehen könnte, da wäre es dann gut. Ja, der hat mich lieb, so wie ich bin. Ich habe ihn lieb. Und ja, das war so meine Flucht. Also das Problem war halt auch, dass ich sehr früh, glaube ich, beschlossen habe, wenn ich meine Mama so anschaue, die ist unglücklich, ich wollte vieles abnehmen. Das, was ich da erlebe, wenn das ist, was mich erwartet, wenn ich groß werde, ist eine Katastrophe. Also heiraten ist wahrscheinlich problematisch und eine Familie gründen und Kinder haben, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weil einfach meine innere Not so groß war, ja. Das Problem war dann tatsächlich, ich bin dann Lehrerin geworden, bin dann recht aufgegangen in diesem Beruf eine ganze Weile, bin sonntäglich immer in die Kirche gegangen, also es gab diese katholische Jugend, die vielleicht hier auch manche kennen, wo ich mich sehr eingebracht habe, also Religion wurde gelebt, ja, sehr intensiv. Allerdings habe ich dann einen Mann kennengelernt und es war dann irgendwie so, dass ich habe mir selber so ein bisschen den Druck gemacht, das muss jetzt der sein, den ich heirate, ja. Aber ich war überhaupt innerlich nicht reif dafür. Es war einfach so viel Not da und ich hatte diese Bindungsangst auch, weil die Beziehung zu meinen Eltern auch keine gesunde war, ja. Und natürlich nimmt man das alles mit. Also ich glaube, da kann sich jeder hier auch prüfen, das, was er von seinen Eltern mitgenommen hat, trägt er sehr oft dann auch in die Ehe mit hinein. Und erst wenn man Christ ist, hat man dann eine Möglichkeit, durch das Wort Gottes auch wirklich den Rat von Gott anzunehmen und sich zu beugen. Und überhaupt, wenn man eine christliche Ehe hat, wird es einfacher, weil beide haben Gott als den, der drüber steht, der sein Wort gibt. Und man hilft sich gegenseitig und sagt, schau, Gottes Wille ist das. Wir können schon streiten, aber was will Gott? Ja? Dann wird es einfacher. Solange man Religion lebt und man keine Beziehung zu Gott hat, ja, ist das alles im Außen. Natürlich, meine Eltern sind sonntäglich in die Kirche gegangen, aber sie haben auch nicht diese Ehe gelebt, die für mich ein Zeichen war, wow, da wird man echt glücklich, wenn man das lebt, ja, überhaupt nicht. Und ich habe dann 2 Monate vor dem Hochzeitstermin diese Hochzeit abgesagt. Also ich habe zwar eine große Not auch und habe da wenig Verständnis von meiner Mutter geerntet, es war alles sehr, sehr schwierig. Religion an sich war mir immer ein Lieblingsgegenstand und ich habe es geliebt, von Jesus auch zu hören und habe mich auch mit Gitarre und so in der Kirche eingebracht, habe auch maturiert in Religion und habe dann eine Zusatzausbildung gemacht an der Schule, also an der PEDAG damals, an der Akademie, zur Religionslehrerin, habe auch Reisen nach Israel gemacht. Also das war mir schon alles immer sehr nah. Allerdings bin ich durch diesen Mann dann auch so ein bisschen schon ein bisschen abgedriftet in die okkulte Welt. Der hat damals Bücher gelesen von Erich von Däniken, vielleicht kennt das mancher von euch, also gruselige Sachen über Außerirdische und so. Und ich habe damals schon eine gewisse Offenheit gehabt, ja. Und dann ging es auch schon weg von den Kirchgängen und so. Und sehr bald habe ich durch Kolleginnen von der Akademie auch einen Einfluss aus dem New Age kennengelernt, von der Louise Hay, da kennen vielleicht manche diese Autorin auch, die Grande Dame des New Age, muss man sagen, die vor Jahren gestorben ist, und habe da ein erstes Buch gelesen und ich war begeistert. Ja. Also da ging es wirklich um Liebe und Selbstliebe und ja, alles, was eine Frau hören mag, die einfach unglücklich ist und das nie erfahren hat, findet sie in diesen Büchern, wenn man so möchte. Ja. Und heute sage ich, der Feind schafft das ganz gut, dass er diese Leute auch in eine Richtung zieht. Ja. Was ich auch gehört habe, ich weiß nicht, ob ihr die Doreen Virtue kennt. Kennt mancher von euch eine Doreen Virtue? Ja, genau. Die war auch hochesoterisch. Die hat auf Maui ein Anwesen gehabt und hat da ihre Engel-Readings gegeben, umgeben von ihren Hunden und so. In langen, schönen Roben saß sie da. Ich habe ihr auch immer wieder zugehört, wenn sie diese Karten gelesen hat. Und dann gab es den Moment vor 8 Jahren, wo sie plötzlich dann von Jesus erzählt hat. Ja. Mir war das alles suspekt damals, aber heute verstehe ich, was da passiert ist. Also die hat sich bekehrt vor 8 Jahren und ist heute für viele Menschen auch wirklich ein Werkzeug, um zum Herrn zu finden. Ja. Aber sie sagte in einem Interview, die wirklich traumatisierten Menschen, also die ohnehin schon traumatisiert sind in den Familien, durch Eltern oder ja, den Kontext, wo sie halt aufwachsen, sind halt sehr anfällig dafür, auch in diese Esoterik abzudriften, ja, weil man dort abgeholt wird mit dem ganzen Licht-Liebe-Geschwätz. Ja. Und deswegen, ich selber bin ja reingetappt dann auch später, also ich habe dann 9 Jahre unterrichtet an dieser Schule in Wien, habe mich da sehr eingesetzt und wirklich 150% gegeben, war dann müde und es hat mich nach Frankreich gezogen und dort war ich dann 6 Jahre und habe mich halt mehr und mehr interessiert auch für diese esoterischen Dinge. Habe dann angefangen, Elisabeth Kübler-Ross zu lesen. Kennen manche von euch vielleicht, die da diese Nahtodforschungen gemacht hat? Also ich bin froh, wenn keiner nickt. Ja? Wenn ihr das alles nicht kennt, ist es auf alle Fälle besser. Finger weg davon. Und ja, und fand das alles spannend. Und ich wollte einfach auch weniger arbeiten. Ich bin auch durch so arbeitsreiche Jahre gegangen. Ich war einfach müde, wollte weniger arbeiten und ich wollte reisen. Ja. Und heute rückblickend sage ich, der Herr Jesus hat mir das sehr viel geschenkt aus seiner Gnade. Ich habe das damals nicht mit meinem Schöpfer in Verbindung gebracht. Ja. Heute sage ich, er kannte mein Herz und meine Wünsche und er hat mir das ermöglicht, ins Ausland zu gehen und hat mir dann nochmal ermöglicht zu studieren. Ich wollte das immer schon in meinen Studentenjahren einfach mal studieren im Ausland. Auch das hat er mir dann ermöglicht und das Reisen. Und ich habe gesehen, das macht mir total Freude und Spaß. Aber es gab einfach auch immer noch diese Leere im Herzen, diese Suche nach Liebe. Und da bin ich dann so sehr ausgebüxt und es waren dann einfach ja, wirklich schwierige Jahre, in denen ich mich auch so geöffnet habe anderen Männern gegenüber. Ich habe dann bei den Männern auch diese Liebe gesucht und habe auch irgendwie meinen Wert, glaube ich, gar nicht gekannt oder ich war schon so weit weg, dann aus der Kirche bin ich dann auch schon ausgetreten in der Zeit, weil ich dort sowieso keine Heimat gefunden habe. Ich habe das zwar immer alles mitgemacht, aber wenn man keine Beziehung mit dem Herrn hat, es ist leer, es bleibt unerfüllt. Aber ich dachte halt, ich finde das in den Männern, dieses gesehen werden und es ist nicht so, dass nicht Männer mir das auch mitgeteilt haben, dass sie mich mögen und so. Also es war durchaus eine Rückmeldung, wo ich sehe, die sehen mich schon auch, aber es ist eine Sache, von einem Menschen gesehen zu werden und eine andere, von Gott wirklich im Herzen gesehen zu werden und geliebt und angenommen zu werden. Jedenfalls waren das Jahre, wo ich dann vieles nachgeholt habe, was ich sozusagen in der Pubertät auch nicht gelebt habe. Ich war so angepasst und ja, so in gewisser Hinsicht auch verschlossen. Ich war schon offen, ich habe auch viele Freunde gehabt, war relativ beliebt, habe mich auch in der Schule recht leicht getan. Aber trotzdem, ich hatte so meine Nöte und ab dem Gymnasium habe ich mich dann manchmal auch so ein bisschen fehl am Platz gefühlt und dachte immer, die anderen, die sind so viel moderner und hübscher und schöner und selbstbewusster und das sah ich an mir nicht. Ja. Da wurde ich dann eher unsicher. Ja, jedenfalls waren das dann meine Frankreich-Jahre. Ich habe da als Sprachassistentin gearbeitet in verschiedenen Schulen und hatte eben viel Zeit zum Reisen. Aber bin halt auch tief in die Esoterik reingegangen und habe mich dann auch schon ja, dieser ganzen Thematik der Lüge der Welt gestellt und dachte, da ist ja wirklich einiges auch im Argen. Da läuft ja so viel schief in dieser Welt. Und ich war einfach immer auf der Suche auch nach Freiheit. Ich wollte gewisse Fesseln wollte ich sprengen, weil ich auch so ein enges Korsett hatte in meiner Kindheit. Und habe halt das Bestmögliche draus gemacht. Aber im Grunde meines Herzens war ich trotzdem unglücklich. Ich habe nach diesen 6 Jahren Frankreich dann wirklich eine intensive Reisezeit gehabt, bin viel in der Welt unterwegs gewesen. Heute sage ich, der Herr hat das mir geschenkt und hat mich da auch echt bewahrt. Also ich bin ja alleine mit Koffer unterwegs gewesen von Ecuador über Peru, über Brasilien, über Argentinien, über Indien. Ich habe diese Dinge alleine gemacht und habe einiges mitgenommen. Auch ich war in Magdalena de Caos, einem kleinen Ort, wo ich als Lehrerin auch gearbeitet habe und Englisch unterrichtet habe. Da habe ich zum Beispiel diese San Pedro-Pflanze ausprobiert. Das ist auch so ein psychedelisches Ding, wo man halt reinkippt in einen anderen Bewusstseinszustand. Und dann war so eine Wegbereitung durch eine Bekannte, die gesagt hat, ja, Ayahuasca ist ja auch so eine schräge Erfahrung, aber Erika, mach dir nichts draus, wenn es dich findet, dann findet es dich und du musst es nicht suchen, das findet dich schon und dann hast du halt dann auch die Möglichkeit, das auszuprobieren. Es hat keine 3 Monate gedauert, gab es diese Erfahrung tatsächlich. Ich wollte, und das sage ich dazu, in der Esoterik, wo wir sehr oft dieser Schöpfer der Wirklichkeit sind, im New Age, wo wir uns selber die Wirklichkeit erschaffen, ja, was ja den Menschen dann noch animiert, wenn man sich was vorstellt und visualisiert und es tritt dann tatsächlich ein, wo du dir dann diesen Glauben aufbaust, ich habe es gemacht, ja, ich habe es mir vorgestellt, ich habe es manifestiert, ich kann das, ich mache das. Ja. Also der Mensch stellt sich ins Zentrum und wird Schöpfer seiner Wirklichkeit. Und das habe ich erlebt. Also ich habe diese Bekannte hat mir gesagt, das Ayahuasca, wenn es dich finden will, findet es dich schon. Und die Reise nach Brasilien war ja gar nicht geplant und das war so geführt, dass ich dann zu Ostern in einer Sprachschule war in Salvador da Bahia in Brasilien und hatte so den Wunsch, ich möchte Ostern an einem besonderen Ort verbringen. Und es hat keinen Tag gedauert, kommt eine Italienerin zu mir und sagt, du Erika, es gibt in der Nähe, in einem kleinen Ort, hier Hamirim heißt der, eine schamanische Kommune, wenn du magst, komm doch mit, wir machen da ein Vollmondritual und seid auch dabei. Und ich dachte, wow, ich meine, ich wünsche mir das und noch zu Ostern und das war Gründonnerstag, also perfekter geht ja nicht. Ja. Und dann hieß es dort und tags darauf ist ein Ayahuasca-Ritual, ja, kannst du teilnehmen. Und dachte, wow, jetzt hat mich die Pflanze auch gefunden. Ja. Und ich habe dann 2-mal eine Erfahrung gehabt mit der Pflanze und es ist heftig. Also ich habe ja damals eine Erfahrung gemacht, die ich heute als Höllenerfahrung bezeichnen würde. Ich habe nach der ersten Erfahrung mir gesagt, nie wieder mache ich das. Es war so schlimm. Und dann habe ich aber 2 Wochen später noch einmal die Möglichkeit gehabt und habe es nochmal gemacht und hatte da eine Art Himmelserfahrung. Also das ist ja auch unfassbar, was der Feind oder der Widersacher da überhaupt auch möglich macht. Und ich hatte da so eine Alleinheitserfahrung. So als wäre ich rausgebeamt in dieses Universum und wäre wirklich eins mit dem Universum. Das war eine hochschwingende Frequenz. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Esoterik ein bisschen, New Age? Wer beschäftigt sich mit sowas? Ist das ganz fremd für euch alle? Weil vielleicht eine Hand geht hoch, also das ist nicht viel. Wenn ich euch langweile, bitte müsst ihr es mir sagen. Jedenfalls, das war wirklich eine Erfahrung, wo körperlich die Funktionen so runtergefahren waren, wie ich dann wach geworden bin, weil man ist ja da wirklich weggebeamt, habe ich einen Puls gehabt, der war sowas von niedrig. Ja. Ich habe meinen eigenen Herzschlag dann so gespürt, so bum. Dann war eine ganze Weile nichts und dann gab es wieder diesen Herzschlag. Ja. Und ich habe einen Frieden gespürt, das war unfassbar, also der Friede eines Babys, wie er friedlicher nicht sein kann. Und ich bin aus der Erfahrung raus und dachte mir, wow, jetzt weiß ich's. Also es gibt keine größere Liebe als das, was ich jetzt da erfahren habe. Und das sage ich nur deswegen, weil es gibt eben diese Mächte der Finsternis, die uns da in solchen Bastionen auch wirklich halten können. Und ich weiß von Menschen, die machen diese Erfahrungen jährlich 12-mal, vielleicht jeden Monat oder vielleicht jede Mal 2 Wochen und erfahren halt immer andere Dinge. Aber der Feind hält sie da fest. Aber ich sage das, weil ich gewisse Dinge manifestiert habe und mir gesagt habe, ja, ich bin Schöpfer der Wirklichkeit. Ja. Ich wollte in Frankreich einmal eine Reise nach New York machen. Ich habe es gestern kurz erzählt den Schwestern. Habe eine Visualisierungsmappe gehabt und da war ein Foto von New York drauf. Und ohne dass ich aktiv geworden bin, hat sich eine Bekannte gemeldet aus New York kurz später und sagt, Erika, wenn du magst, komm nach New York. Ich habe ein Apartment, fahre aber über Weihnachten nach Rumänien und du kannst, wenn du magst, da in der Nähe von Manhattan 5 Wochen verbringen. Naja, was denkt sich jemand in der Esoterik, der da deine Visualisierungsmappe an der Wand hat? Und denkt mir, wow, heute sage ich, preis dem Herrn, der Herr hat mir etwas geschenkt, was mein Herz sich gewünscht hat. Aber damals dachte ich, ich mache das. Und bis zum Manifestieren von Geldsummen, das habe ich auch ausprobiert, weil ich das auch gehört habe, dachte ich, ja, ich fange halt einmal an, so 3.000 Euro, warum nicht? Kann man mal schauen, ob da draus was wird, ja. Und die Summe kam dann tatsächlich in einer Form zu mir, wo ich sage, ja, das sind jetzt die 3.000 Euro, es war zwar irgendwie, war ein bisschen ein Summenspiel, aber die Summe war dann tatsächlich einmal da, ja. Und das erzähle ich euch nur dazu, um zu sehen, dass da was dran ist. Und ich habe auch gestern gesagt, ich bin jetzt niemand, der jetzt so tief hineingezogen wurde in ganz tiefe, okkulte Themen. Ich habe jetzt nie T-Shirt gerückt zum Beispiel, ich habe wohl ein bisschen gependelt und Karten gelegt und so. Aber da wirken Mächte bis dahin, dass auch Heilungen möglich sind. Das habt ihr vielleicht gehört, dass ja, wo immer Menschen da drinnen stecken, dass Heilungen möglich sind. Aber man hört auch schon, dass wenn jemand sich dann bekehrt und zum Herrn Jesus kommt, kann sein, dass die Krankheit wieder ausbricht. Weil die Heilung kam ja vom Feind. Ja. Das heißt, da wirken draußen wirklich Mächte, die sind real. Und ich muss dazu sagen, in der Zeit, als ich so unterwegs war, habe ich mich auch lustig gemacht über die Hölle oder so. Ja. Also ich war eine Rebellin noch immer und habe mir gedacht, hört mir auf mit der Hölle. Ich meine, was ist das für ein Konzept? Ja, das ist ja mittelalterlich. Ja. Und ich erinnere mich auch noch beschämenderweise, dass ich mich einmal sehr lustig gemacht habe über ein Bild. Da hat man den Herrn Jesus so dargestellt wie den John Lennon mit einer Zigarette. Und ich habe damals drüber gelacht und da hat jemand geschrieben, wenn wir nicht sündigen würden sozusagen, dann wäre ja der Herr Jesus umsonst gestorben. Ja? Also man hat die Sünde sozusagen da gut geheißen. Ich war ja damals in meiner Gottlosigkeit ja voll da d'accord. Ich meine, das Thema Sünde habe ich sowieso auch schon abgeschlossen gehabt, weil ich mir gedacht habe, nein, Schuld, damit wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Und diesen Schuldkomplex haben ja vielleicht auch manche von euch. Ich habe mich auch so schuldig gefühlt in meiner Familie. Ich dachte, ich bin immer schuld an allem, ja. Und es gibt eine Art von Schuld, wofür wir wirklich nichts können. Also das ist ein Konzept, das können wir getrost weggeben. Aber grundsätzlich hat der Mensch Schuld vor Gott, ja. Nur ich habe das alles beiseite gegeben. Für mich gab es keine Sünde mehr, keine Schuld, keine Hölle. Ich habe Lieder aus der katholischen Zeit sind mir gekommen und ich habe mich nur lustig gemacht. Ja. Also durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Und ich habe gesagt, bitte hört mir auf mit dieser ganzen Schuld. Ja. Und ich habe dann später echt Buße getan und es tut mir heute im Herzen wirklich weh. Ja. Wenn ich da zurückdenke, wie ich den Herrn Jesus da beleidigt und gekränkt habe und er ist nämlich für diese Schuld und für diesen Frevel tatsächlich gestorben, aber da gab es noch eine kleine Wegstrecke bis dorthin. Also ich bin gereist und kam dann irgendwann zurück nach Österreich und habe eine kleine Selbstständigkeit begonnen. Das hat gemündet auch in ein Angebot, wo ich Menschen in schwierigen Beziehungen geholfen habe. Das nannte sich Dualseele. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Dualseelenthematik ist auch so ein Konstrukt des Feindes, wo es heißt, man möchte irgendwie zusammenkommen, man möchte zusammen sein, aber man schafft es nicht ganz. Und es sind alte Seelen, die sich da treffen und die können nicht wirklich miteinander und nicht ohne und so. Also was sich der Feind da alles ausdenkt, um Menschen in solchen ungesunden, toxischen Beziehungen zu halten, ist unglaublich. Ich war aber selber in so einem Konstrukt drinnen und war halt dann so ein bisschen Expertin für das Thema. Und wer sich im Marketing ein bisschen auskennt, man braucht ja ein Thema, ja. Also wenn ich jetzt Sonnenschirme herstelle und habe ein Label, dann steht die Firma für den Sonnenschirm oder für den Fußball, ja, oder Nike-Turnschuhe oder was auch immer. Und man erinnert sich an das Produkt und an den, der es herstellt und das steht auch für eine Qualität dann oft, ja. Also in meinem Fall war das die Dualseele. Und ich habe da begonnen, auch übers Internet schon über die sozialen Medien da zu arbeiten, weil ich die Vorstellung, ein Online-Business zu haben und dann zu reisen und diesen Laptop mitzuhaben und über Zoom sozusagen auch Menschen zu betreuen, das entsprach mir sehr. Ich wollte ja da frei sein, ja. Und mich kannte man dann im Netz schon ein bisschen für diese Thematik Und da habe ich einige Kunden auch gewonnen. Also es war dann auch so, dass ich mehr Kunden aus Deutschland hatte als aus Österreich. Und irgendwann, ich meine, die haben mir auch Vertrauen entgegengebracht und ich war trotz dieser ein bisschen Abgehobenheit und dieser Esoterik, war ich grundsätzlich schon ein bodenständiger Mensch. Und ich glaube, da gab es einfach eine Klientel, die das gesucht hat. Also nicht zu abgehoben, schon noch bodenständig, aber trotzdem, man möchte sich verstanden fühlen. Und das ging eine Weile ganz gut, 1,5 Jahre. Und dann habe ich gespürt, erstens ging diese Beziehung auch in Brüche und das war dann überhaupt nicht mehr mein Thema. Und ich dachte, ja, da kommt jetzt wieder mal was Neues. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Und dann kam ja die Corona-Zeit 2021. Ja, und ich hatte schon angefangen, einen YouTube-Kanal aufzubauen durch diese Beratungstätigkeit. Und da hat sich so ein Abonnentenstock von 700 Leuten einmal gesammelt gehabt. Und dann fing ich an, in der Corona-Zeit ein bisschen was zu sagen zu dem, was da vorgeht in der Welt. Und ich hatte da meine Positionierung. Ja, ich war ganz klar gegen die Impfung, das kann ich gleich mal so sagen. Und viele Menschen haben halt da auf diesen Kanal gefunden, weil sie genau das gesucht haben. Ja. Und der YouTube-Kanal wuchs dann sehr schnell an. Bis zum Schluss waren es 12.800 Abonnenten. Und das ist, wenn man sich ein bisschen auskennt mit diesen Dingen, das ist recht stattlich für ein Jahr, wenn man keine Werbung macht. Ja? Also Corona selber war die Werbung sozusagen. Und ja, und die Leute haben da gern reingeschaut und sich da wirklich abgeholt gefühlt. Und es war auch wirklich die Beschäftigung, die mir zugesagt hat in der Zeit, zumal ja ich dann so dankbar war, dass ich zu Hause sein konnte, nicht raus musste in die Welt, mich nicht impfen musste, mich nicht PCR testen musste. Ich war mein eigener Chef zu Hause. Und ja, und die Leute waren zufrieden. Ich hatte allerdings als Hintergrundbild für meine Videos, ich meine, wer möchte, kann da heute noch reinschauen, es gibt den Kanal ja noch immer, heute ist die Ausrichtung anders, Erika Schuh heißt er. Und das Hintergrundbild damals war ein Ganesha, dieser indische Elefantengott da mit diesem Rüssel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich hatte eine Indienreise, es war zwar meine schlimmste Reise, es war die einzige Reise, wo ich Heimweh hatte, ich hatte nie Heimweh. Kannte kein Heimweh, aber Indien hat mir gezeigt, was Heimweh heißt. Trotzdem, dieser Ganesha hat mir eine Weile ganz gut gefallen. Und dann hing er halt so, ein fünfteiliges Bild hinter mir sozusagen. Und bei meinen Aufnahmen hat man das natürlich sehr gut gesehen. Und ich habe durchaus meiner Zuhörerschaft immer wieder gesagt zum Thema Jesus, dass ich da keine Antworten habe. Ja? Also ich weiß es einfach nicht. Stimmt's, stimmt's nicht, was in der Bibel steht. Also ich war dann schon so weit weg, aber ich hatte immer noch eine Frage. Sie war nicht beantwortet, die Frage nach Jesus. Und dann meldeten sich immer wieder mal Menschen, gestern hat jemand gesagt, wahrscheinlich Christen, die mich dann darauf hingewiesen haben, dass ich da einen Götzen hängen habe hinter mir. Und ich dachte, Götzen, ich habe da keinen Götzen hängen, mir gefällt das Bild. Ja. Also ich kann ja auch eine Landschaft dahin hängen, nicht? Ist ja egal, was da hängt. Mit dem Thema Götzen habe ich mich überhaupt nie befasst oder beschäftigt. Ja. Und ich erklärte dann immer, das hängt da, weil es mir gefällt und nicht, weil es ein Götze ist und bla bla bla. Ich meine, heute als Christ weiß ich, das ist ja ein No-Go. Ja. Aber das weiß man halt nicht, wenn man die Antwort noch nicht hat. Und irgendwann wurde mir diese Frage auch schon so lästig, weil ich immer wieder das beantworten musste, warum jetzt dieses Bild da hängt. Ja. Nach einem Jahr Corona von März 21 bis Sommer 22 war ich dann richtig gesättigt, auch mit dieser Thematik, diese Lüge der Welt zu betrachten. Ja. Menschen haben einfach gesehen, wir werden belogen. Ja. Und ich dachte, wir haben jetzt diese Lüge echt ausreichend beleuchtet. Ich meine, was soll man da noch zu sagen? Ich war einfach müde. Ja. Ich wollte nicht mehr so wirklich. Und ich wusste, es kommt was Neues und ich wusste aber nicht, was das Neue ist. Ich muss dazu sagen, dass in der Zeit, das war so ungefähr Februar, März 22, habe ich angefangen, einen YouTube-Kanal ein bisschen zu hören. Wie ich dahin geführt wurde, weiß ich nicht, das war sicher der Heilige Geist. Es war eine Anna aus Deutschland, bin nicht sicher, ob sie den Kanal überhaupt noch hat, aber ich wurde mehrmals dahin gezogen, weil die von Jesus gesprochen hat. Und die sprach auch ständig von Buße und Umkehr. Ich meine, das Wort Buße allein, das rührt ja so mittelalterlich an, dass man sagt, das ist ja wirklich alt, das braucht man heute nicht mehr im 21. Jahrhundert. Und dennoch, ich bin immer wieder reingegangen in diesen Kanal. Und diese Anna hat halt erzählt, ne? Ihr müsst umkehren und Buße tun. Ich denke mir, was redet die da? Und es hat mich aber auch nicht losgelassen. Und immer wieder bin ich da zurück. Ich denke mir, die ist so streng. Die ist so streng. Das gefällt mir eigentlich nicht, aber ich bin jetzt trotzdem da. Ja? Und dann gab es noch zwei Menschen, die da ein bisschen den Weg, glaube ich, bereitet haben, die nicht bekehrt waren. Also erstaunlich. Einen Kontakt zu einer esoterischen YouTuberin auch, die von Jesus erzählt hat, die gesagt hat, Erika, Jesus will, glaube ich, in dein Leben kommen und so. Und ich habe gedacht, ja, kann ja sein, weiß nicht, was sie da sagt, aber ist ja möglich. Und dann noch ein Kontakt zu einem Mann aus Bayern, der auch mir schon geschrieben hat in der Corona-Zeit und recht dankbar war für die Beiträge. Und der hat immer wieder auch Bibelverse in seine Mails eingebaut. Ja? Und ich war ja nicht abgelehnt. Also es ist ja, ich sehe es ja in der Esoterik, die Menschen, die zitieren ja Gottes Wort. Ja? Aber die holen sich das raus, was ihnen gefällt. Ja? Der Herr ist mein Hirte, das geht noch immer. Oder, weiß nicht, ja, Gottes Liebe, das geht auch noch immer. Nicht? Wir sprechen ja von Liebe und Licht und also das, was dazu passt zur Ideologie, das holt man sich und das andere lässt man getrost beiseite. Man macht sich sozusagen seinen eigenen Gott. Ja. Und also dieser Mann hat immer wieder eben diese Bibelverse schon gebracht und ich habe das gut aufgenommen. Und gesagt, ja, kann dazu stehen, das passt ja auch. Ja, jedenfalls war noch immer dieses Gefühl da, da kommt was Neues und ich weiß nicht, was es ist. Und zwischendurch die Kommentare, dass ich da einen Götzen habe. Und dann gab es einen Schweizer Zuhörer, der auch nicht bekehrt ist, auch kein Christ. Der schrieb mir und sagte, Erika, bist du bereit für ein neues Hintergrundbild? Weil der das mitgekriegt, nicht? Das war schon manchen lästig, dass ich da ständig wieder mich rechtfertigen muss. Und ich wusste augenblicklich, der meint jetzt Jesus. Der hat sich ein Bild, wo es um Jesus geht. Ja. Und ich sagte, ja. Ich wusste zwar nicht, was das jetzt für ein Bild ist, was er da für mich hat, aber ich sagte, gut. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, das ist ein Bild, da gibt es eine Abbildung eines Jesus mit einem ganz und gar barmherzigen Ausdruck und für ihn das schönste Bild überhaupt. Ja. Und ich dachte, na gut, dann schauen wir mal, was das wird. Ja. Und das hat er dann geschickt aus der Schweiz. Und am 1. September 2021 hat es an der Tür geläutet und der Postbote war da. Ja. Und überreichte mir ein Bild. So groß war das. Und dann habe ich noch fleißig Zoll gezahlt, wenn aus der Schweiz ein Paket kommt. Heute sage ich, der Teufel wollte da noch seinen Obolus haben, weil so schnell gibt er nicht jemanden frei für den Herrn Jesus. Aber ich sage heute, ich habe dem Herrn Jesus wirklich die Tür geöffnet. Das kann ich jetzt rückblickend sagen, weil ich jetzt weiß, der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Ja? Wer durch mich eingeht, der wird ewiges Leben haben. Also die Tür ging auf, ich habe das Paket übernommen, meinen Obolus gezahlt und habe dann dieses Paket ausgepackt. Ich wusste ja nicht, was da drauf ist und dann war dieses Plastik da drüber und ich sah dann schon, da ist nur ein Gesicht drauf, also nur der Kopf, ein Gesicht. Riesig. Dann habe ich das Plastik beiseite gegeben und ich musste das Bild wirklich 2 Meter von mir wegstellen, damit ich überhaupt sehe, was da drauf ist, ja, weil das viel zu nah war. Und habe das hingestellt und ich schaue da drauf und es zieht mich auf die Knie. Ja. Also ich bin auf die Knie gegangen und habe geweint und sage heute, ja, Gott hat mich angesehen. Also der Herr Jesus hat mich wirklich im Herzen angesehen. Heute weiß ich, das ist alles Heiliger Geist. Es ist unmöglich, dass der Mensch von sich aus, und das Wort Gottes sagt das, ist kein Mensch sucht von sich aus Gott, nicht den Gott der Bibel. Wir wollen alle irgendeinen Gott, aber den Gott der Bibel, der von einer Hölle auch spricht und der ein ungeteiltes Herz will, den will der Mensch nicht, weil der gefallene Mensch in einer absoluten Rebellion gegen Gott ist. Der Mensch will sein eigener Herr sein in seinem Leben und ich habe das 47 Jahre zelebriert, ich war mein eigener Herr. Und Christus möchte aber Nachfolger. Er möchte der Herr sein. Und es gibt wirklich 2 Realitäten. Entweder ist der Herr Jesus der Herr in deinem Leben oder es ist der Feind. Jesus selber hat zu den Pharisäern gesagt, euer Vater ist der Vater der Lüge. Ja? Würdet ihr an mich glauben, würdet ihr meinen Vater kennen, aber ihr habt den Teufel als Vater. Ja? Und die Pharisäer waren erbost. Die kannten das Alte Testament besser wie jeder andere. Es gibt Leute, die sagen, wenn da der Nagel durchgeschlagen wurde, dann konnten die zitieren, was da dort im Loch steht, in allen Büchern. Ja? So gut kannten die alle das Wort. Und trotzdem kannten sie Gott nicht. Ja? Und ja, also ich habe in dem Moment durch den Heiligen Geist diese Wahrheit im Herzen gespürt. Es ist wahr. Heute sage ich, mein Erlöser lebt. Im Buch Hiob steht das, dass Hiob das sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich vom Staub erheben. Und wenn diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich werde ihn schauen. Ich selbst werde ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Und in dem Moment fiel alles ab. Ich möchte euch dazu noch die Stelle aus Lukas vorlesen, weil ich es ähnlich erlebe wie der Levi. Der Levi war ein Zöllner in Israel, und Zöllner waren damals sehr verachtet. Also er war ein Jude, der für die Römer gearbeitet hat. Das war ja die Besatzungsmacht in Judäa damals und im Land. Und der hat sozusagen die Steuern eingetrieben von den Juden. Und wir haben alle eine Empfindung zu Steuern und zu den Steuereintreibern. Ja, muss ich niemandem was sagen. Und der hat sein eigenes Volk sozusagen auch ausgenommen. Ja. Und der Herr Jesus geht vorbei an dieser Zollstätte. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er, Levi, verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Womit Jesus nicht gemeint hat, dass es überhaupt einen Gerechten gibt auf Erden. Ja? Keiner ist gerecht, nicht einer, sagt der Römerbrief. Wir mangeln alle der Herrlichkeit Gottes. Wir sind geschaffen als das Ebenbild Gottes, und durch uns möchte Gott verherrlicht sein auf dieser Erde. Und wenn wir in die Welt hinausschauen, wen sehen wir da, der Gott verherrlicht? Der Herr Jesus war der einzig Gerechte, der vollkommene Mensch hier auf Erden, der das vollkommene Leben gelebt hat, das jeder von uns leben müsste. Gott akzeptiert in seinem Reich nur absolute Heiligkeit. Weil wenn wir alle, so wie wir sind, eingehen würden ins Reich Gottes, dann hätten wir denselben Zustand im Himmel, wie wir ihn hier haben. Keiner ist gerecht, nicht einer. Es gibt keinen, der Gutes tut. Ja? Sie sind alle abgewichen. Ja? Sie taugen allesamt nichts. Das ist das Urteil, das wir im Römerbrief lesen über uns. Und in dem Moment, wo ich gespürt habe, es ist wahr, wusste ich, das fällt alles ab. Und so wie Levi, im Grunde verließ ich im Herzen wirklich alles. Ich stand auf, ich bin ja gekniet, und folgte ihm nach. Und ich sage, das ist Werk Gottes, weil kein Mensch würde von sich aus, ohne dass Gott ihm nachgeht, sagen, ich gebe die Herrschaft über mein Leben ab. Und da kann sich ja jeder prüfen. Warum bist du noch nicht so weit, dass du sagst, ich übergebe mein Leben dem Herrn? Warum nicht? Wenn es passiert, es ist alles Gnade, es ist die Güte Gottes, die zur Buße leitet. Ja? Es braucht die Entscheidung des Menschen auch, es gibt einen Anteil der Verantwortung, aber wenn das Ja gesprochen ist, ist es trotzdem Gott, der es gewirkt hat. Weil würde Gott dem Menschen nicht nachgehen? Alle Menschen sind per se auf dem Weg in die Verlorenheit. Das Bibelzitat, das ich gebracht habe eingangs, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir nicht Frieden haben mit Gott, den Frieden, den der Herr Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat, dann gehen wir verloren. Und das ist die äußerste Finsternis. Da ist Heulen und Zähneknirschen. Und das ist ein ewiger Zustand. Ich weiß das heute. Ich habe die Hölle verneint und verleugnet. Aber ich lese das Wort Gottes jetzt zum vierten Mal. Ich habe mir vorgenommen, einmal im Jahr die Bibel zu lesen. Und es ist einfach schön, wie der Herr immer mehr offenbart. Ja? Es wird klarer. Altes Testament ist schwierig. Aber wenn man mit dem Evangelium mal anfängt, mit dem Neuen Testament, der Herr und der Heilige Geist öffnet da auch die Kanäle und man erfährt mehr und mehr. Jeder Missionar, der das weiß, ja, geht in die Welt hinaus und unterwirft sich einer Art Bedrängnis, wenn man so will, weil er weiß, wenn er nicht tut, was er tut, Menschen gehen verloren. Es ist nur im Kreuz das Heil zu finden, weil Jesus in ein Gericht gegangen ist. Jeder kann sich vorstellen, wie das ist, wenn es da einen Verbrecher gibt. Ihr denkt an München vielleicht, der Attentäter, der da in die Menge gerast ist. Es gab ja Todesfälle, glaube ich, nicht 3 oder so. Etwas in uns schreit nach Gerechtigkeit, oder? Wir wollen, dass sich der stellt, dass der gestellt wird und ein gerechtes Urteil kriegt für das, was er angerichtet hat. Ich meine, solange man niemanden verliert in so einem Attentat, hat man auch noch immer Distanz. Aber wenn ich betroffen bin und mein Kind stirbt, ja, dann bin ich unmittelbar betroffen. Und wonach schreit mein Herz? Im Grunde, das ist nicht gerecht. Ja? Das heißt, wenn der Attentäter gestellt wird und er kommt in den Gerichtssaal und der Richter sitzt ihm gegenüber, dann kann der nicht sagen, heute bin ich gnädig. Ich meine, leider Gottes, wir sind in einer gefallenen Welt. Es gibt genug korrupte Richter. Ja? Es ist nichts perfekt auf dieser Erde. Aber im Grunde ist seine Aufgabe die, dass er den richtet und dass die Strafe auf ihn gelegt wird, die er verdient. Und Gott ist ein gerechter Richter. Es gibt ein jüngstes Gericht, das steht in der Bibel. Ja? Es gibt 2 Möglichkeiten, wo Sünde gerichtet ist. Und jeder muss das für sich verstehen. Ich verstehe das erst heute. In mir ist nichts Gutes. Wenn irgendwas Gutes gewirkt ist in meinem Leben, dann ist es Gott, der es wirkt. Und es ist Gnade, wenn wir noch nicht zum Attentäter geworden sind. Jeder von uns hätte die Kapazität, einen Massenmord anzurichten. Das ist in unserem Herzen drinnen. Wenn wir in bestimmten Bedingungen hineingeboren sind und groß werden, dann greifen wir zur Waffe. Wenn ich ein Kind in Afrika bin und ich habe Eltern, die mich sehr früh in die militante Laufbahn bringen, dann greife ich zu der Waffe und knall die ab, die ich nicht mag. Das heißt, es ist Gnade, in einem Land aufwachsen zu dürfen, wo wir dem so nicht ausgesetzt sind. Also in mir ist nichts Gutes und wenn ich was Gutes wirke, kommt es von Gott. Der Herr Jesus sagt das einem reichen Jüngling, der zu ihm sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Jesus sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Und das sagt er ihm deswegen, weil der Jüngling nicht verstanden hat, dass er vor dem lebendigen Gott steht. Er stand vor Jesus, aber er hat den Sohn Gottes nicht erkannt und nicht gesehen, dass er hier vor Gott steht, der ja gut ist. Und der Herr Jesus reagiert so, was nennst du mich gut? Er wollte, dass der kapiert, wer da vor ihm steht. Und der sagte, er hat ja lauter gute Werke gemacht und seinen Nächsten geliebt und so weiter. Und dann sagt er, ja, dann brauchst du nur mehr deinen Reichtum loslassen. Und dann geht's. Und das wollte er nicht. Der Reichtum war die Bindung, zumal er gesagt hat, er hat seinem Nächsten eh alles Gute getan, nicht? Also wenn er den Nächsten schon liebt, dann könnte er auch den Reichtum loslassen, hat er aber nicht. Und er ging traurig weg. Der Herr Jesus hat ihn lieb gewonnen, aber er ging traurig weg, der Jüngling. Er konnte sich dieser Herrschaft des Herrn nicht unterwerfen. Ja. Ich habe dann diesen YouTube-Kanal dem Herrn zur Verfügung gestellt und habe, ich wusste natürlich nicht, wohin die Reise geht, aber ich wusste ganz klar, es geht jetzt um den Herrn Jesus und er wird mich führen. Und er hat mich da sehr schnell auch in seine Wahrheiten eingeführt und hat mich ein bisschen auch in die Charismatik gezogen. Das war jetzt ein Umweg, der Gott sei Dank nicht lange gedauert hat und nach einem halben Jahr war ich dann recht bibeltreu klarstehend auch auf meinem Kanal. Und natürlich sind die Abonnentenzahlen zurückgegangen. Es gibt heute so 2000 Leute, die die Videos noch schauen, was noch immer eine schöne Zahl ist. Und ich weiß auch, Renate kam zum Beispiel auch zu einem Video oder die Bettina, gell? Und hat, ja, seither kennen wir einander auch ein bisschen. Und immer wieder mal erreichen mich auch Nachrichten, dass sie dankbar sind, dass sie das gehört haben, das Evangelium, ja. Weil viele verstehen das Evangelium ja gar nicht, ja. Wir haben alle, die meisten waren schon mal wahrscheinlich in einem katholischen Gottesdienst oder auch in einem evangelischen, ich weiß es nicht. Jeder weiß in etwa, was da passiert. Aber was ist das Evangelium, ja? Und das wollte ich noch zu Ende führen. Also, der gerechte Richter muss Sünde richten. Und jeder von uns hat schon mal gelogen. Ich habe den Herrn gefragt, nach einem Jahr bekehrt sein, wann war eigentlich die erste Lüge? Es hat keinen Tag gedauert, wo ich zurückgegangen bin in meine Volksschulzeit. Es gibt eine Lüge, an die ich mich erinnere. Und jeder hat schon schlechte Gedanken gehabt. Jeder könnte manchmal in Gedanken jemanden umbringen. Ja? Und der Herr Jesus sagt das in der Bergpredigt. Also wenn wir zürnen, dann ist das im Grunde Mord. Ja? Die Gebote Gottes sind uns gegeben worden, nicht damit wir sie halten, sonst würden wir ja glauben, wenn wir uns anstrengen, schaffen wir den Weg in den Himmel. Durch die Bergpredigt sagt uns der Herr Jesus, das schafft ihr nicht. Wenn ich in Gedanken so sündige, dass das ein Schwerverbrechen für Gott ist, aussichtslos, dass ich in den Himmel komme. Der Standard ist so hoch und der Herr Jesus allein hat diesen Standard auf Erden erfüllt. Der war auf ewig gerecht und absolut vollkommen. Selbst als er die Händler aus dem Tempel hinausgetrieben hat in seinem Zorn, hat er in vollkommenem Einklang mit dem Vater gehandelt und das war heilig und gerecht. Das heißt, Sünde muss gerichtet werden. Wenn ich vor dem Schöpfer trete, dann gibt es eine Prüfung und so wie ich eingangs gesagt habe, erforsche mich Gott und er beobachtet mich ja auch, er weiß ja alles, jeden Gedanken von 8 Milliarden Menschen, das muss man sich vorstellen, ja, das ist unser Gott. Jede Millisekunde weiß der Herr. Und es gibt da einen Track Record, das heißt, da ist alles aufgezeichnet. Wenn ich heute evangelisieren gehe und den Menschen konfrontiere mit Gott und Sünde, dann sagen sie, ich bin eher ein guter Mensch, ich habe ja niemanden umgebracht. Das ist so die Antwort gemeinhin. Ja. Ich habe in meiner esoterischen Zeit immer geglaubt, ich bin ein guter Mensch. Ja. Wenn man die Bibel liest, dieses Buch schreibt kein Mensch. Dieses Buch muss von Gott geschrieben sein. Und es ist von Gott geschrieben, es ist Gottes inspiriertes Wort. Aber da wird wirklich aufgezeigt, wer ist Gott und wer ist der Mensch. Ja. Und wenn ich in meinem heute 51-jährigen Leben vor Gott treten würde und ich hätte den Herrn Jesus nicht, dann würde da ein Film ablaufen, meine ganze Gedankenwelt projiziert auf die Leinwand und ich würde meinen Sündenkatalog sehen. Und Gott richtet gerecht. Und wir müssen wissen, kein einziger Mensch kommt in dieses Reich Gottes rein mit einer einzigen Sünde. Also selbst wenn hier einer sitzt und sagt, ein einziges Mal in meinen 50 Jahren habe ich einen schlechten Gedanken gehabt. Also so, wenn es diesen einen Menschen hier gibt, der sagt, nur einmal habe ich gesündigt, ja, dann bist du schon ausgeschlossen. Du kommst nicht ins Reich Gottes hinein. Und das müssen wir wissen. Entweder wir treten mit unserer Sündenschuld vor Gott und er schaut uns an und liefert uns den Lebensfilm, das ist das jüngste Gericht. Und ich glaube nicht einmal, dass Gott sprechen muss. Ich stelle mir das heute so vor, denn die Menschen, die im Alten Testament Gott begegnet sind, die haben eine Begegnung gehabt, die gewaltig war. Die fielen auf ihr Angesicht vor der dreimaligen Heiligkeit Gottes und taten in Sack und Asche Buße. Der Hiob hat einen Kampf gehabt mit dem Herrn. Er fand sich ungerecht bestraft, weil er doch nicht so schlimm gehandelt hat in seinem Leben, dass er so viel Strafe verdient. Und Gott hat lang nicht geantwortet, aber dann hat er sich gezeigt, wer er ist als Schöpfer von Himmel und Erde. Und dann hat der Hiob gesagt, ja, also jetzt habe ich gesehen, jetzt haben meine Augen im Glauben Gott gesehen und er fiel hin und hat keine Fragen mehr gehabt. Und wenn wir mit dem Sündenkatalog im jüngsten Gericht vor Gott stehen, Gott muss nichts tun. Wir wenden uns automatisch selber ab und wählen diese Gottferne, weil wir wissen, wir halten den Anblick Gottes mit unserem Dreck gar nicht aus. Petrus, der berufen war, wo der Herr zu ihm gesagt hat, er soll das Netz auswerfen auf der rechten Seite. Und der Petrus ist ein professioneller Fischer gewesen, ja, ein recht wohlhabender eigentlich, habe ich in einer jüngsten Predigt gehört. Das heißt, er verstand sein Geschäft. Ich meine, wenn es bei euch Konditoren gibt oder Köche und ihr versteht was von eurem Geschäft und dann kommt einer, ja, von dem habt ihr noch nie was gehört und der sagt, da solltest du aber ein bisschen mehr Salz reingeben oder mehr Thymian oder da gehört vielleicht noch Paprika dazu oder was immer. Und du denkst dir nur, also irgendwie, das passt ja überhaupt nicht, ja. Der Herr Jesus sagte zu ihm, wirf dein Netz auf der rechten Seite aus. Und der hat ja ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann gibt es den Fischzug seines Lebens. Der zieht ein Netz ein und das war prall gefüllt und das Netz ist nicht gerissen. Und der Petrus fällt hin vor dem Herrn und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Für den Petrus war das in dem Moment klar. Er steht hier vor dem Heiligen Gottes, ja. Und er kann nicht bestehen vor ihm. Also ich stelle mir es so vor, wenn jemand im jüngsten Gericht Gott gegenübersteht mit dem Sündenkatalog, den jeder von uns hat, wir wählen die Gottferne ganz von allein. Und es gibt ewiges Leben. Die einen stehen auf zum ewigen Leben bei Gott, die anderen zur Auferstehung des Gerichts und wählen die Gottferne. Und niemand wird Gott anklagen, dass er unfair gehandelt hat. Also entweder wird gerichtet beim jüngsten Gericht oder es wurde schon gerichtet. Es gibt zwei Standorte. Selber vor Gott erscheinen im jüngsten Gericht oder wir schauen aufs Kreuz. Das, was der Herr Jesus hier erlitten hat, das ist gewaltig. Es gibt einen Psalm, alle deine Wogen und Wellen sind über mich gegangen. Und ein Bruder hat in einer Auslegung kürzlich gesagt, die Sintflut ist das Gericht gewesen, das über den Herrn Jesus gegangen ist. Das ist gewaltig. Sintflut hat den ganzen Erdball betroffen. Das ist ein wissenschaftlich belegtes Ereignis gewesen. Ja? Wenn diese Sintflut als ein Gericht über den Herrn Jesus hereingebrochen ist auf diesem Kreuz, ja, das ist etwas, was wir in Ewigkeit als Christen nicht erfassen können. Also der Herr Jesus ging, er hat sein heiliges Leben auf diesem Kreuz geopfert, weil Gott Sünde richten muss. Sonst wäre er der korrupte Richter, der auf Erden auch sagt, na gut, gib mir ein bisschen was, gibst mir 10.000 Euro und dann gehst halt. Das wollen wir nicht, wir wollen einen gerechten Richter. Und der Herr Jesus ist gestorben, er ging in das Gericht für alle die, die ihn lieben wollen, die ihn zurücklieben wollen. Wir können von uns heraus Gott gar nicht lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Und er sagt auch, ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und er sagt auch, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wer das annehmen kann, wer zum Kreuz kommt und sagt, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Und wenn ich nur die eine Sünde habe, was ich ja nicht glaube, dass es den gibt, den Menschen. Aber zu sagen, ja, ich kriege es selber nicht auf die Reihe, weil unser Problem ist die sündige Natur. Wir können uns nicht vornehmen, nicht zu sündigen. Unser Herz ist absolut korrupt und trachtet nach Bösem vom Jugend an. Es steht im 5. Buch, irgendeinem Buch Mose. Und wir kommen zum Kreuz und sagen, Herr Jesus, du bist für mich in dieses Gericht gegangen. Du hast bezahlt für jede einzelne meiner Sünden und nicht nur für meine, sondern hier sind so viele Glaubensschwestern und Brüder, für die er auch bezahlt hat. Und für die vielen, die noch zu ihm kommen und sich bekehren, hat er auch bezahlt. Und ich habe in einem Beitrag gehört, was eine Kreuzigung bedeutet. Und es ist der furchtbarste Tod, den es gibt. Ja. Der Herr Jesus wurde angenagelt an Händen und Füßen. Ich meine auch die Krönung mit Dornen und die Geißelung, eine römische Geißelung. Man muss sich vorstellen, das waren Peitschen, wo auch Glassplitter und ganz scharfe Sachen eingearbeitet waren. Ja. Und sein Rücken wurde wirklich gesprengt. Und eine römische Geißelung haben ganz viele gar nicht überlebt. Viele Menschen sind da schon gestorben. Der Herr Jesus hat das aus Liebe gemacht. Aus Liebe zu mir und zu jedem, der an ihn glauben möchte. Hat sein Kreuz getragen, hat sich annageln lassen. Sagt er am Kreuz noch, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Also ich bin ein Mensch, ich bin so schmerzempfindlich. Wenn ich aufwache oder wenn mir nur eine Wimper ins Auge fällt, ja, ich bin so irritiert. Das belastet mich so. Und dann schaue ich aufs Kreuz und sage, Herr Jesus, wie kann man das freiwillig machen für Sünder? Ich meine, wenn jemand nett ist, kann man noch sagen, gut, für den tue ich das noch. Aber wir sind alle nicht nett. Der Herr Jesus gab sein vollkommenes Leben für Sünder, für Feinde, für die Feinde des Kreuzes, für die Feinde Gottes. Und der erste Teil der Schmerzen, die ersten 3 Stunden, war die Bosheit des Menschen, die ihn konfrontiert hat. Aber von 12 Uhr bis 3 Uhr nachmittags war er in der Gottverlassenheit. Der Herr Jesus war immer eins mit dem Vater. Und um 12 Uhr kam eine Finsternis übers Land. Das ist im Grunde die Finsternis, die jeden erreicht, wenn er nicht Frieden hat mit Gott. Wenn du heute stirbst und du hast Jesus nicht angenommen, dann kommst du in diese Finsternis. Und wer das nicht möchte, der schaut aufs Kreuz und von 12 bis 3 Uhr kam diese Finsternis über das Land und wir haben keine Vorstellung, was da passiert ist mit dem Herrn Jesus. Er schrie dann aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Herr Jesus hat immer Vater gesagt zu seinem Gott, aber am Kreuz war er nicht mehr da. Dann sagte er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist für einen heiligen Gott, der immer in Verbundenheit war mit dem Vater, furchtbar. Wir haben keine Vorstellung, was das ist. Wir leben ja gottlos, wissen ja nicht, was das ist, wenn man geistlich gestorben ist. Wir leben halt so dahin. Für Jesus war das gewaltig. Und er war in dieser Finsternis, er hat es vollbracht, er hat alles bezahlt. Dieses griechische Wort Tetelestai heißt, es ist bezahlt. Die Strafe ist bezahlt. Deine ganze Lebensschuld ist dir vergeben. Wenn du zum Kreuz kommst, auf die Knie gehst und sagst, ich will glauben, ich glaube an dich, dass du für mich und meine Schuld gestorben bist. Ich möchte umkehren von meinen bösen Wegen und ich möchte dich als meinen Herrn und Heiland annehmen. Wer das tut im Glauben, wer zu ihm kommt, und in Johannes 6,40 steht, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und die frohe Botschaft ist dann die, dass wir ewiges Leben haben. Wir haben es jetzt schon, wenn wir zum Glauben kommen und wir werden dann, wenn wir mit dem Herrn vereint sind, eine ewige Herrlichkeit haben bei ihm. Und wir werden dann nicht mehr gerichtet. Gott hat all die Sünden, all meine Sünden von Unzucht, Götzendienst, Esoterik, alles, was ich gemacht habe, hinter seinen Rücken geworfen. Und er denkt nicht mehr daran. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Gott denkt nicht mehr daran. Natürlich, wir sind dann in einem Zustand der Heiligkeit, wenn wir glauben, das stimmt. Aber es fängt dann der Weg der Heiligkeit an, der Heiligung. Jesus sagt ja auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es ist radikal. Da hat kein Mohammed mehr Platz, kein Konfuzius, wie sie alle heißen, ja, geht nicht. Es ist radikal. Und wenn man wirklich beim Herrn Jesus ist, dann gibt es Menschen, die sagen, so radikal will ich es nicht. Aber es ist so radikal. Es gibt nur den einen Weg zum Leben. Und das Schöne ist, der Herr Jesus sagt ja auch selber, wer an mich glaubt, also den wird nicht mehr hungern. Ja? Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Weil wir suchen ja alle in der Welt Erfüllung, nicht? Jeder sucht irgendwo anders. Ich habe es auf meinen Reisen oder bei den Männern gesucht oder anderes. Und der Herr Jesus sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht mehr dürsten. Das heißt, die Bedürfnisse des Menschen werden verändert und diese ganzen Laster nimmt er weg. Und es kehrt ein Friede ein. Ja. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Und ich erlebe das seit 3,5 Jahren. Ich meine, der Weg ist nicht einfach. Es ist ein schmaler Weg, ein steiniger Weg. Die Menschen verachten einen auch dafür und schmähen einen und so weiter. Aber es ist der einzige Weg zum Leben und der einzige, der erfüllt. Und aus Liebe tun wir jetzt für den Herrn das, was er möchte. Das heißt, unser Wille, unser Eigenwille, ging ans Kreuz. Den haben wir gekreuzigt, den Eigenwillen. Das seelische Eigenleben, das ist gekreuzigt mit dem Herrn Jesus und er führt uns jetzt. Und ich denke, wenn jeder sich vorstellt, er hat einen Vater, der absolut liebevoll ist. Ich meine, vielleicht gibt es auch jemanden, der das erlebt hat, einen Vater, der wirklich ausschließlich liebevoll war. Freue mich für denjenigen, wenn er das hatte. Aber es gibt genügend, ich weiß es, die diesen Vater nicht hatten. Und gerade wir Frauen, wir suchen sehr oft nach diesem Vater, der uns auch gesehen hat und gesagt hat, du bist mein liebes Mädel und mein hübsches Mädel und so. Wir brauchen das auch, ja. Aber es gibt ganz viele Väter, die es nicht gesagt haben. Aber wenn wir zum Herrn Jesus kommen und den Vater kennenlernen und er offenbart in uns, dann ist das der Vater, der uns sieht, der alles weiß und der uns mit dem Namen auch ruft. Und der uns ganz speziell gemacht hat, jeden Einzelnen, und auch ganz genau weiß, wofür er ihn verwenden möchte, für seine Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Ja. Er möchte sich verherrlichen. In meinem Leben hat er mir Gaben gegeben. Ich war Lehrerin und ich wusste mit dem YouTube-Kanal, jetzt geht es in Richtung Evangelisierung. Es war ein Schnitt. Das kommt nicht von mir, zumal man ja angefeindet wird. Ich meine, wer sucht das freiwillig? Das sagt jetzt, lasse ich mich da beschießen von Menschen. Ich meine, das macht der Mensch ja nicht. Zumal das Kreuz ist wirklich eine Torheit für den, der verloren geht. Ja, aber uns, die wir an Gott glauben, ist es eine Gotteskraft. Ja. Also das kann nur von Gott kommen. Und er führt uns dann Wege, die gut sind, weil der Herr gut ist. Und ich bin immer gerne gereist und heute bin ich in Passau. Es war eine eher kürzere Reise im Vergleich zu dem, was ich früher gemacht habe. Aber ich setze mich noch immer gerne in den Zug und der Herr verwendet es. Ja. Ich war Lehrerin, ich darf es jetzt für den Herrn sein in einer gewissen Weise. Ich war gern auf Reisen und er zeigt mir auf, was er will, was ich für ihn tun darf. Ja. Und er gibt neue Bedürfnisse ins Herz. Ich habe zum Beispiel früher Tango Argentino getanzt. Ja. Komplett weg, ich brauche das nicht mehr. Es gibt dann Dinge, die man nicht mehr tun mag, weil man weiß, da ist auch Sünde dabei. Ja. Man fängt an, die Sünde zu hassen und Heiligung heißt, das Gewissen ist einfach dann sehr geschärft und ausgeprägt und wir wollen brechen mit der Sünde. Wir wollen nicht mehr sündigen, weil ich kam dann im Zuge der Bibellese zu dem Wort der Kreuzigung im Johannesevangelium und da habe ich dann verstanden. Das war am 1. September 2021 noch nicht der Fall. Ich habe das gelesen und der Geist Gottes hat mir das aufgemacht. Der Herr Jesus starb für dich, Erika. Deine Sünde hat den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht. Das müssen wir wissen. Jeder für sich persönlich. Meine Schuld hat den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht. Und ich habe damals geweint und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich kann dir nicht mehr wehtun. Ja, und dann gibt es neue Früchte der Gerechtigkeit und der Herr Jesus bereitet die Werke vor und wir brauchen dann nur noch unter Anführungszeichen in ihnen zu wandeln. Und je enger die Beziehung mit dem Herrn ist, je intensiver das Gebet ist, desto mehr Gemeinschaft man hat, desto klarer wird auch, was er von einem möchte. Ja. Und man tut aus Liebe zu ihm dann das, was man tun darf. Und man lernt auch den Nächsten zu lieben mit einer Agape-Liebe, die nicht auf Sympathie beruht und wo man einfach gibt, so wie der Herr Sünder geliebt hat. Er liebt jeden mit der verdorbenen Natur, die wir sind, aber er will uns auch retten. Ja, ja, das war sozusagen dieses große Ereignis und dieses Leben. Und ich glaube, ich habe schon überzogen jetzt, ich will es auch nicht länger machen. Ich möchte euch noch kurz etwas vorlesen. Titanic kennt jeder, was da passiert ist im Jahr 1912. Es gab hier einen Evangelisten, den John Harper. Da lese ich kurz was vor. Als die Titanic unterging, kämpfte auch John Harper gegen den nassen und kalten Tod. Er war ein überzeugter Christ, dem es nicht Angst war vor dem Sterben. Im Wasser rudernd driftete er eine Gestalt an ein Brett geklammert auf ihn zu. Er rief zu dem Schiffbrüchigen, bist du errettet? Zurück kam die Antwort, nein. Harper rief, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Doch bevor der Mann antworten konnte, trieb er in die Dunkelheit davon. Wie durch einen Zufall brachte die Strömung sie kurz später wieder zusammen. Noch einmal rief der sterbende Harper, bist du errettet? Wieder dieselbe Antwort, nein. Mit letzter Kraft wiederholte Harper seinen Ruf, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Der Schiffbrüchige konnte später aus dem Wasser gezogen und gerettet werden. In Hamilton, Ontario, bezeugte dieser Überlebende, dass er John Harpers letzter Bekehrter sei. In den eiskalten Fluten hat er den Ruf Harpers ernst genommen und Leib und Seele, Leben und Sterben Jesus Christus anvertraut. Und er fand beides in jener verzweifelten Nacht. Rettung für seinen Leib und für seine Seele. John Harper ist umgekommen dann in den Wellen. Als die Panik losbrach, spielte die Tanzkapelle auf dem Schiff aufmunternde Musik, um die Passagiere zu beruhigen. Schließlich half auch das nicht mehr, und als es keinen Funken Hoffnung mehr gab, befahl der Dirigent, ein altes Kirchenlied anzustimmen. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Dies waren die letzten Klänge an Bord, bevor die Titanic mit 1500 Menschen in die Tiefe gezogen wurde. Die Leiche des Dirigenten konnte später geborgen werden. In seiner Heimatstadt erhielt er eine heldenhafte Beerdigung. 30.000 Menschen versammelten sich, um Abschied von ihm zu nehmen. Auf seinen Grabstein wurden die Worte des letzten Liedes der Titanic eingemeißelt. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Ich möchte euch das gerne noch vorsingen und zum Schluss jetzt noch sagen, es gibt, so wie bei der Titanic, es gab dann in England zwei Tafeln, die aufgestellt waren. Saved, lost. Und das waren zwei Listen. Gerettet und verloren. Und wenn wir das Leben so betrachten, wir starten in England, wir wollen rüber nach New York. Unser Leben ist eine Schiffsreise, eine Lebensreise. Wohin geht die Reise? Ja. Und jeder stirbt, wir wissen das. Der Sünde Sold ist der Tod. Nur weil wir sündigen, sterben wir. Und jeder ist noch gestorben. Der einzige Herr Jesus war so heilig, dass er dann auferstanden ist und Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Aber die Frage ist, gehören wir zu den Geretteten oder zu den Verlorenen? Es ist sehr ernst. Und jeder Christ hier, jede Schwester im Herrn hier oder auch Bruder im Herrn weiß das und trägt deswegen für das Reich Gottes bei und macht hier Frauenfrühstück und investiert sich hier und will euch erreichen und will, dass ihr eine Entscheidung trefft. Und es möge sich jeder wirklich prüfen, was hindert mich? Was hindert mich daran, mein Leben dem Herrn zu geben? Und wenn mich heute der Schlag trifft, wenn ich heute einen Herzinfarkt habe, wo bin ich? Ich habe seither Frieden mit Gott, und wenn es heute aus ist, ich weiß, wohin ich gehe. Ich kenne den Sinn meines Lebens, ich weiß, woher ich komme. Die Bibel sagt es, der Herr hat uns geschaffen. Und ich weiß, wohin ich gehe, in eine Ewigkeit mit dem Herrn Jesus. Und die ist herrlich. Da gibt es keine Tränen mehr, keine Not, kein Leiden, kein Sterben, gar nichts mehr. Ja, ich singe euch noch das Lied.